Sie hören Das Elfenbeinkind von Henry Rider Haggard, gelesen von Dirk Müller. Ein Hörbuch von Golden Age Audio. Erstes Kapitel. Alan gibt Schießunterricht. Jetzt will ich, Alan Quatermain, jene Erlebnisse erzählen, welche vielleicht zu den seltsamsten Abenteuern zu rechnen sind, die mir im Verlaufe eines kaum zahm oder langweilig zu nennenden Lebens zugestoßen sind. Neben vielem anderen wird vom Kriege gegen das Volk der schwarzen Kenda und vom Tode Janas, seines Elefantengottes, die Rede sein. Oft habe ich darüber nachgedacht, ob diese Kreatur nicht etwas anderes und mehr gewesen sei als nur ein riesenhaftes, waldbewohnendes Ungetüm. Scheint das unwahrscheinlich? Ist so etwas nicht möglich? Nun, der Leser wird sich selbst sein Urteil bilden. Ebenso wird ihm die Religion der weißen Kenda merkwürdig genug vorkommen. Die Angehörigen dieses Stammes wollen im Besitz gewisser magischer Kräfte sein, und über diese Kräfte will ich nur das eine bemerken. Wenn sie überhaupt existierten, so waren sie jedenfalls nicht unfehlbar. Schon ein einziges Vorkommnis mag dies beweisen. Harut und Marut waren aufgrund einer Weissagung der festen Überzeugung, dass ich, und zwar ausschließlich ich, Jana, zu töten imstande wäre. Und das war ja auch der Grund, weshalb sie mich einluden, ins Kenderland zu kommen. Dennoch war es zu guter Letzt mein Diener Hans, der ihn tötete. Um ein Haar wäre ich bei dieser Expedition ums Leben gekommen. Doch ich will die Spannung des Lesers nicht unnötig steigern und der Reihenfolge nach meine so sonderbaren Erlebnisse berichten. Ich wohnte für ein paar Tage während eines kurzen Aufenthaltes in England bei meinem alten Freunde Scroope oder eigentlich bei seiner Verlobten und deren Angehörigen in Essex. Während meines Besuches wurde ich einmal mitgenommen, um einen noch schöneren Wohnsitz anzusehen – ein prächtiges altes Kastell mit gemauerten Tortürmen. Es war mit vollendeter Kunst restauriert und in einen luxuriösen, modernen Wohnsitz umgewandelt worden. Wir wollen es Hagnall nennen, nach dem Schloss eines Barons dieses Namens. Ich hatte schon allerlei über Lord Ragnall gehört. Den Berichten zufolge musste er so etwas wie ein Universalgenie sein. Er sollte ein selten schönes Äußeres besitzen und durch Geist und Witz glänzen, seinen Doktor habe er cum laude gemacht. Daneben sei er ein großer Sportsmann, Führer des Oxford-Bootes beim Universitätsrennen, ein hervorragender Schütze, der in Indien Tiger und anderes Großwild jagte. Überdies ein vielversprechender Politiker, dessen Reden im Oberhause Aufsehen erregt hatten. Hinter dem Pseudonym des Autors eines vielgekauften Gedichtbandes verberge sich niemand anders als der Lord selbst. Dann gelte er als trefflicher Soldat und schließlich als Mann von gewaltigem Reichtum, der außer großen Gütern eine Reihe von Kohlengruben und eine ganze Stadt im Norden von England besaß. Als die Liste der Reichtümer zu Ende war, meinte ich, vielleicht ist er in der Liebe unglücklich. »Gerade hierin hat er das allergrößte Glück«, antwortete die junge Dame, mit der ich sprach, die Braut Scroopes, Fräulein Manners. »Er ist mit einer Dame verlobt, die geradezu das lieblichste, süßeste und klügste Mädchen von ganz England sein soll, und die beiden beten einander an.« »Da soll's mich nicht wundern, wenn das Schicksal gegen Lord Ragnall und seine vollkommene Liebste etwas ausheckt.« Und wirklich sollte ich mit meiner Ahnung recht behalten. Als ich am nächsten Morgen gefragt wurde, ob ich mir einmal die Sehenswürdigkeiten von Schloss Ragnall anzusehen wünsche, sagte ich gern zu. Wir hatten in der klaren, frostigen Dezemberluft eine schöne Fahrt. Beim Eintreffen hörten wir, dass Lord Ragnall irgendwo im Park beim Schießen wäre, Herr Scroope seinem Freunde aber selbstverständlich das Schloss zeigen könne. So begaben wir drei, Fräulein Manners hatte uns in ihrem Ponywagen herüberkutschiert, uns ins Schloss. Der Pförtner führte uns zum Hauptportal und übergab uns dort einem anderen Menschen, den